Bomben für Groß-Israel? Wird Beirut das nächste Gaza? Genau das hatte Netanjahus Armee angekündigt. Jetzt spricht sogar die UNO von Kriegsverbrechen und ethnischen Säuberungen. Wir zeigen die Hintergründe und warum Donald Trump im Irankrieg zunehmend den Bezug zur Realität verliert. Außerdem in dieser Sendung: Islamunterricht an nahezu allen Schulen? Das fordern die Grünen sogar im Parlament. Und nach einem Angriff in Hildesheim brechen die Opfer ihr Schweigen, exklusiv bei Auf 1. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten Auf 1. Wie der Irankrieg langsam zum Flächenbrand wird, erfahren Sie gleich. Aber zuvor noch wichtige Meldungen vom heutigen Mittwoch. Die Grünen im Bundestag wollen die Stellung des Islam in Deutschland weiter stärken. Das geht aus einem Antrag der Fraktion hervor. Demnach fordert die Partei einen flächendeckenden islamischen Religionsunterricht an staatlichen Schulen. Gleichzeitig sollen bei vermeintlichen Diskriminierungen neue Klagerechte geschaffen werden. Konkret geht es um eine Ausweitung des sogenannten Verbandsklagerechts. Das bedeutet, anerkannte Organisationen könnten künftig Schadenersatz für angebliche Diskriminierungen einklagen. Auch dann, wenn die Betroffenen selbst dies gar nicht wollen. Kritiker sehen darin ein mögliches Instrument zur Einschüchterung. Kritiker würden wohl von Islamisierung sprechen, ebenso wie bei einem aktuellen Fall in der Schweiz. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Dietmar Woidke, hier Archivbilder, bleibt Ministerpräsident von Brandenburg. Im Landtag regiert er seit heute mit einer Koalition aus SPD und CDU. Eine Konstellation, die bei Kritikern Zweifel an der demokratischen Legitimation aufkommen lässt. Denn bei der Landtagswahl im September 2024 hatten beide Parteien keine gemeinsame Mehrheit erreicht. Erst Übertritte mehrerer BSW-Abgeordneter zur SPD verschafften ihnen die nötigen Stimmen. Einige Beobachter sprechen von gezielten Abwerbungen. Trotz dieser Ausgangslage entschied sich Woidke für ein Bündnis mit der CDU. Auf Neuwahlen nach dem Bruch der SPD-BSW-Regierung verzichtete er. Bemerkenswert ist auch, eine Abstimmung des Landtags über das neue Kabinett fand nicht statt. Die Minister wurden lediglich ernannt. Für zusätzliche Kritik sorgten zwei weitere Entscheidungen. Zum einen ermöglichte die neue Mehrheit, dass weitere aus dem BSW ausgetretene Abgeordnete die parlamentarische Gruppe Wir für Brandenburg bilden können. Sie gilt als mögliche Mehrheitsreserve der Koalition. Zum anderen wurde die Geschäftsordnung des Landtags geändert und das bisherige System von Ordnungsrufen verschärft. Künftig drohen bei regierungskritischen Äußerungen im Plenum Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro. Die Opposition spricht von einer Einschränkung der parlamentarischen Arbeit und von einer, Zitat, Mundtotmachung der Opposition.
Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele von Ordnungsrufen, die in den letzten Jahren ergangen sind. Sie wissen, die AfD treffen die Ordnungsrufe am meisten. Unter anderem, wenn man von Säuberung spricht. Wenn die Gesundheitsministerin von uns als Aufseherin bezeichnet wird, wenn man den Verfassungsschutz mit der Staatssicherheit auch nur vergleicht, kriegt man einen Ordnungsruf. Wenn unser Fraktionsvorsitzender permanent als pseudowissenschaftlicher Scharlatan bezeichnet wird, kriegen die anderen keinen Ordnungsruf.
Der Irankrieg breitet sich weiter aus. Damit wachsen die Sorgen vor einem unkontrollierbaren Flächenbrand. Bereits in der vergangenen Woche berichtete Auf 1 über mögliche Pläne, den Waffengang für eine territoriale Neuordnung im Sinne eines Groß-Israels zu nutzen. Diese Vermutung scheint sich nun weiter zu erhärten. Seit Montag ist Israels Armee in Libanon im Einsatz. Offiziell richten sich die Angriffe gegen Ziele der pro-iranischen Hisbollah. Diese freigegebenen Aufnahmen sollen Präzisionsschläge zeigen. Doch sie bilden offenbar nur einen Teil des Geschehens ab. Gleichzeitig soll es auch zu Kriegsverbrechen gekommen sein. Das erklärte ein Sprecher des UN-Hochkommissars für Menschenrechte.
In vielen Fällen haben israelische Luftangriffe ganze Wohngebäude in dicht besiedelten urbanen Gebieten zerstört, wobei häufig mehrere Mitglieder derselben Familie, darunter Frauen und Kinder, gemeinsam getötet wurden. Solche Angriffe werfen ernste Fragen im Hinblick auf das humanitäre Völkerrecht auf. Auch Menschen, die durch die Kämpfe vertrieben wurden und in Zelten entlang der Küste von Beirut leben, sind getroffen worden. Zudem wurden in den vergangenen Tagen mindestens 16 medizinische Kräfte getötet.
Tatsächlich hatte Israel entsprechende Angriffe zuvor angedeutet. In einem Flugblatt, das über dem Libanon abgeworfen wurde, heißt es: Angesichts des durchschlagenden Erfolgs in Gaza kommt die Nachricht von der neuen Realität nun auch in den Libanon. Beobachter sehen darin einen Hinweis auf die weitgehende Zerstörung des Gazastreifens und warnen, dass ein ähnliches Schicksal auch Beirut drohen könnte. Im von Israel besetzten Westjordanland hat sich die Lage seit Kriegsbeginn am 28. Februar ebenfalls deutlich verschlechtert. Es gäbe dokumentierte Verbrechen und offenbar ethnische Säuberungen. Das berichtet jedenfalls die UNO.
The situation has become worse.
Israelische Sicherheitskräfte haben weiterhin straflos Palästinenser getötet, darunter heute Morgen die Tötung eines 19-Jährigen sowie ein Vorfall am vergangenen Sonntag, bei dem sie in Tubas das Feuer auf ein Auto eröffneten und dabei zwei Eltern zusammen mit ihren 5 und 6 Jahre alten Söhnen töteten. Am Wochenende erhielten wir erschütternde Berichte von Bewohnern einer der letzten verbliebenen Gemeinden, Kirbet Humsa. Nach unseren Beobachtungen griffen Dutzende Siedler die Gemeinde an, misshandelten palästinensische Männer und Frauen vor den Augen ihrer Kinder, stahlen Vieh und verübten offenbar in erschreckender Weise einen sexuellen Übergriff auf einen jungen Mann.
Auch auf dem iranischen Kriegsschauplatz dauern die Kämpfe an. Viele Angaben darüber stammen direkt von den beteiligten Kriegsparteien und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Israel veröffentlichte inzwischen ausgewählte Bilder eines iranischen Angriffs auf den Bahnhof von Tel Aviv. Die dargestellten Schäden wirken dabei vergleichsweise begrenzt. Dennoch zeigt der Angriff: Die Armee kann auch zentrale Infrastruktur nicht mehr vollständig schützen. Das iranische Staatsfernsehen veröffentlichte seinerseits Aufnahmen. Sie sollen Einschläge nahe des Flughafens Ben Gurion zeigen. Markante Details zur Überprüfung fehlen jedoch. Bilder von Angriffen auf iranische Ziele werden dagegen seltener veröffentlicht und meist mit Verzögerung. Unterdessen wachsen die Zweifel an der Amtsführung von US-Präsident Donald Trump. Bei einer Veranstaltung zum irischen Nationalfeiertag wirkte er am Dienstag mehrfach unkonzentriert. Vor Journalisten kündigte er zudem einen neuen Konflikt an. Diesmal gegen Kuba. Trump sagte: Ich glaube, ich könnte damit machen, was ich will. Kubanische Medien griffen diese Drohung bislang nicht auf. Ebenfalls am Dienstag erklärte Trump, der Iran sei bereits besiegt.
Iran ist für mich nur eine Militäroperation. Iran ist etwas, das innerhalb von 2-3 Tagen im Wesentlichen weitgehend erledigt war, weil die Marine fast sofort ausgeschaltet wurde. Dann kam die Luftwaffe, dann die Flugabwehr. Wir fliegen über dem Iran. Wir könnten ihre gesamte Stromversorgung innerhalb einer Stunde ausschalten. Wir haben alles dafür. Die können sich im Moment gar nichts tun, weil alles zerstört ist. Kein Radar, keine Flugabwehr, nichts. Und das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Wir haben es besprochen. Wir könnten ihre Stromversorgung in Minutenschnelle ausschalten, wenn wir es wollten. Da können die nichts gegen tun.
Zudem stellte er einen möglichen Austritt der USA aus der NATO in den Raum. Begründung: Europäische Staaten wollten keine Kriegsschiffe in die Straße von Hormus entsenden. Für F1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens werfen diese Aussagen Fragen auf. Zitat: Entweder wird der Präsident über die tatsächliche Lage im Unklaren gelassen oder er kann die Situation nicht mehr realistisch wahrnehmen. Hoffnung mache lediglich Trumps Andeutung eines NATO-Austritts. Ein solcher Schritt könnte die Vorherrschaft Washingtons über Deutschland zumindest abschwächen. Auch innerhalb der US-Regierung zeigen sich erste Risse. Am Dienstag erklärte der Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, Joe Kent, seinen Rücktritt. Offenbar aus Protest gegen den Iran-Krieg. In seiner Begründung griff Kent Trump nicht direkt an. Stattdessen verwies er auf andere Akteure. Kent sprach von einer Desinformationskampagne durch hochrangige israelische Beamte und bestimmte Medienvertreter. Diese hätten die America First Bewegung in den Krieg gedrängt. Mehr zu den Hintergründen dazu sehen Sie heute Abend in einem Kommentar von auf1 Chefredakteur Stefan Magnet unter www.auf1.tv. Der Iran-Krieg spaltet mittlerweile sogar die US-Regierung. Auf 1 ist jedenfalls stets um eine differenzierte Berichterstattung bemüht. Dabei können Sie uns voranbringen. Mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv unterstützen. Die Ukraine testet jetzt erstmals humanoide Kampfroboter an der Front. Bereits seit Februar sind Maschinen des Typs Phantom MK1 im Einsatz. Langfristiges Ziel ist laut dem Gründer der Firma Foundation, dass diese Roboter jede Waffe bedienen können, die auch ein Mensch einsetzen kann. Auch Rüstungskonzerne in Deutschland und China arbeiten bereits an derartigen Robotern in Menschengestalt. Die Enthüllung eines angeblichen Geheimplans von Rechtsextremisten in Potsdam hatte für Empörung gesorgt. Verantwortlich für die Berichterstattung war die umstrittene NGO Korrektiv. Nun musste die Organisation eine weitere Niederlage hinnehmen. Und dabei ging es um eine ihrer Kernbehauptungen. So entschied das Landgericht Berlin. Korrektiv darf nicht länger behaupten, bei dem Treffen sei die Massenausweisung deutscher Staatsbürger geplant worden. Das teilte die Rechtsanwaltskanzlei Höcker als Vertreter der Kläger mit. Demnach sei während des Vortrags zu keinem Zeitpunkt eine Ausbürgerungsidee geäußert worden. Korrektiv selbst zeigte sich nach eigenen Angaben, Zitat, sehr überrascht. Eine Wahl in Zürich sorgt jetzt auch international für Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal wurde in der Schweiz eine Politikerin mit Kopftuch in ein Amt gewählt. Die 20-jährige Vera Celik zieht in den Gemeinderat der größten Stadt in der Eidgenossenschaft ein. Auf1-Korrespondent Stefan Töni analysiert die Entwicklung in seinem Kommentar.
Ein Minarettverbot wurde 2009 vom Schweizer Volk mit 57,5% Ja-Stimmen angenommen. Der Volksentscheid hatte damals internationale Signalwirkung gegen die Islamisierung Europas. Und 17 Jahre später wurde nun mit Vera Celik die erste Kopftuchmuslime in ein politisches Amt der Schweiz gewählt. Fortan sitzt die türkische SP-Politikerin im Zürcher Gemeinderat. Und dazu gratulierte ihr die türkische Botschafterin in der Schweiz und der türkische Generalkonsul in Zürich. Celik streitet das mittlerweile ab, da es sie in eine unangenehme Situation bringt und für viele Schweizer dadurch der Eindruck entsteht, dass sie eine junge Türkin fortan die fremden Interessen der Türkei und der türkischen Enklave in der Schweiz vertritt und nicht die der Schweizer. Diese Wahrnehmung wird auch dadurch gestützt, dass Celik von Jubelmeldungen türkischer Staatsmedien überhäuft wird. Und während dem Wahlkampf suchte Celik selbst auch die Nähe zu Erdogan-Anhängern. Sie traf sich mit Suat Sahin, Präsident der türkischen Gemeinschaft Schweiz, dessen Organisation als regierungsnah gilt. Der türkische Interessensverein empfahl Celik selbst sogar zur Wahl. Auf Nachfrage zu ihrer Erdogan-Nähe verliert Celik sich in Ausflüchten und sagt, dass sie als Schweizer Politikerin nichts mit der türkischen Politik zu tun hätte. Allerdings spricht sie mit türkischen Medien auf Türkisch, trägt das Kopftuch und setzt sich auch gegen angebliche Islamfeindlichkeit gezielt dort ein, wo türkische und islamische Interessen verfolgt werden können. Die türkischen Migrationswurzeln von Celik selbst wirken eher so, als stünde die ganze Pflanze selbst noch in der Türkei. Die Wahl wirkt bezeichnet, denn einerseits hat die Schweiz eine Vielzahl von Vorstößen gegen die Islamisierung erlassen, diese bleiben jedoch wirkungslos, wenn man immer mehr Muslime ins Land lässt. Derzeit beträgt der Anteil der Muslime in der Gesamtbevölkerung ca. 6%, mit steigenden Zahlen. Und sollte die Schweiz keine Politik der De-Islamisierung durch Remigration betreiben, ist es absolut sicher, dass die Anzahl Kopftuchträgerinnen und Islamversteher in der Schweizer Politik in Zukunft immer weiter steigen wird.
Der Krieg im Iran könnte drastische Folgen für die österreichische Wirtschaft haben. Davor warnte der Gouverneur der Nationalbank Martin Kocher am Dienstag im Finanzausschuss des Nationalrates. Durch den Konflikt seien eine Reihe neuer Risikofaktoren entstanden, deren Auswirkungen derzeit kaum abzuschätzen seien. Kocher nannte mehrere Beispiele. Eine längere Dauer des Krieges, mögliche Zerstörung von Infrastruktur und steigende Preise für Düngemittel. Bereits jetzt seien die Exporte in die USA deutlich zurückgegangen. Bis vor kurzem war für dieses Jahr noch ein Wirtschaftswachstum von 0,8% erwartet worden, bei einer Inflation von 2,4%. Doch angesichts der aktuellen Entwicklung wollte Kocher diese Prognosen nicht mehr bestätigen. Für Beobachter bedeutet das, die wirtschaftliche Lage könnte sich deutlich schlechter entwickeln als bislang angenommen. Was das konkret bedeutet, darüber spricht gleich der Publizist Gerald Makel in der Wirtschaft am Mittwoch. Die österreichische Gesundheitskasse steht vor dem Zusammenbruch. Seit dem Corona-Jahr 2020 schreibt die Kasse laufend Verluste in dreistelliger Millionenhöhe. Der Grund: gestiegene Spitalskosten, längere Krankenstände und teure Spezialtherapien. Doch die Krankenstände sind erst seit Einführung der Covid-Spritze so enorm angestiegen, was etwa auch eine Studie der Cleveland Clinic belegt. Die patriotische Frauenorganisation Lucreta geriet jüngst ins Visier der gewaltbereiten Antifa. Die Tat ereignete sich nach einem Vernetzungstreffen im niedersächsischen Hildesheim. Auf dem Rückweg wurde die Situation für die jungen Frauen gefährlich. Nach eigenen Angaben lauerte ihnen eine Gruppe mutmaßlicher Linksextremisten auf. Die Männer beleidigten und bedrängten die Aktivistinnen. Die Angreifer sollen sie bis zum Bahnhof verfolgt haben. Wie die Betroffenen gegenüber auf 1 schildern, seien alle Täter männlich und teilweise vermummt gewesen. Eine der Frauen wurde auch gedroht, ihren Namen und ihre Anschrift zu veröffentlichen. Einige Tage zuvor hatte die Hildesheimer Allgemeine Zeitung vor den Lucreta-Aktivistinnen als angebliche Extremistinnen gewarnt. Die Aktivistin Letizia L. sieht einen Zusammenhang zwischen der Berichterstattung und dem Übergriff.
Ja, es war vor allem auch auffällig, dass der Artikel kam ein paar Tage vorher raus und dann hat man dann auf der Antifa Hildesheim Social Media Seite direkt dann den Aufruf gesehen, dass man uns an dem Tag bitte verfolgen soll. Also es war, kam Schlag auf Schlag, deswegen kann man das sehr gut sagen, auf jeden Fall.
Auch die Reaktion der Polizei sorgt für Kritik. Die Frauen wandten sich noch vor Ort an die Einsatzkräfte. Unterstützung hätten sie jedoch nicht erhalten. So schildern sie es gegenüber auf 1.
Wir haben auch, als wir dann am Bahnhof waren, direkt die Polizei verständigt und uns dann direkt auch an die Polizeistation am Bahnhof gewandt, aber die meinten zu uns, dass wohl Polizist in der Innenstadt bei einem Einsatz wäre, wo wohl zwei Männer mit, also anscheinend bewaffnet gewesen waren. Im Nachhinein stand dann jetzt im Polizeibericht, dass das irgendwelche Akkubohrer gewesen seien. Also unsere Vermutung ist da schon eher fast, dass die Antifa das irgendwie eingefädelt hat, dass dann alle Polizisten weg sind.
Aus Gründen der Sicherheit haben wir auf die vollständige Namensnennung der Aktivistin verzichtet. Der Name ist der Redaktion bekannt. Wie gewaltbereit die deutsche Antifa tatsächlich sein könnte, darüber spricht Letizia L. im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. An den Zapfsäulen in Deutschland und Österreich ist der Irankrieg bereits angekommen. In Wirtschaft am Mittwoch spricht auf 1 mit dem Unternehmer und Publizisten Gerald Makel. Drohen neben weiteren Preiserhöhungen etwa sogar Fahrverbote?
Das ist nicht mehr denkbar, es passiert schon. Sri Lanka hat heute bekannt gegeben, dass ab sofort jeder Mittwoch als Feiertag gilt. In einem anderen asiatischen Land gibt es bereits, das ist Burma, also das frühe Ceylon, ist es so, dass wir autofreie Tage haben, beziehungsweise so wie wir es in den 70er Jahren hatten, die Autos mit geraden Kennzeichennummern an einem Tag und die mit ungeraden an anderen Tagen fahren. Australiens Energieminister hat angekündigt, dass wir nur mehr für wenige Tage, wir reden von Tagen, Reserven haben. Die 400 Millionen Euro, die die internationale Staatengemeinschaft aus den Reserven auf den Markt geworfen haben, reichen laut dem CEO der österreichischen OMV nur für maximal 2 Wochen. Mit jedem Tag, den dieser Wahnsinn da unten dauert, wird die Krise tiefer. Und es ist überhaupt keine Übertreibung zu sagen, wir schlittern hier in momentan die größte Wirtschaftskrise, die wir uns derzeit vorstellen konnten. Es ist das Albtraum-Szenario. Und jetzt muss ich noch eine schlechte Nachricht verkünden. Selbst wenn morgen der Krieg aus ist, heißt das nicht, dass es sich dann innerhalb der nächsten paar Wochen oder paar Tage entspannen wird. Die Beschädigungen der Weltwirtschaft, die Beschädigungen der Ölförderung, die Beschädigungen des Transportes und aller anderen Anlagen, die da unten sind, sind so nachhaltig, dass es Monate, in einigen Fällen sogar Jahre dauern wird, bis wieder die frühere Kapazität voll da ist. Also wir sind bereits in der Krise. Die Frage ist nur, wie schwer wird sie ausfallen? Wird sie noch schwerer? Ich glaube ja.
Die Dimension also ist kaum abschätzbar und die Aussicht düster. Die Folgen für Österreich mittel- bis langfristig, speziell auf Österreichs Wirtschaft, droht dann sogar vielleicht sogar eine Stagflation, also eine Kombination von Stagnation und Inflation. Welche Sofortmaßnahmen würde es denn brauchen von Seiten der Regierung, um die Situation halbwegs zu begradigen?
Ja, schauen Sie, ich vergleiche Österreich oder die Weltwirtschaft oder die Weltgemeinschaft derzeit mit einer Flotte. Mit einer Flotte an Schiffen, die über das Meer segelt. Durch unsere Versäumnisse der letzten beiden schlechtesten Regierungen aller Zeiten ist das österreichische Schiff marode, leck, überbordend, beladen. Das ganze Schinake gehört eigentlich von Grund auf neu auf Land aufgesetzt und neu aufgebaut. Und genau in der Situation, wo wir in allen Rankings die letzten oder vorletzten sind und wo wir bei allen standortschwächenden Faktoren die Weltspitze darstellen, genau in dieser Situation geraten wir in einen Orkan. In einen Orkan, den wir weder steuern noch beeinflussen können, in einen Orkan, bei dem wir nicht wissen, wie lange er dauert. Und auf der Brücke unseres Schiffes ist das letzte Aufgebot. Das ist eine Katastrophenmannschaft. Der Kapitän muss zuerst funken nach Brüssel oder nach Berlin, was er machen soll. Der Finanzminister glaubt, dass die Ruderer, die das Schifferl antreiben, noch schneller oder noch intensiver rudern müssen. Und eine der Regierungsmitgliederinnen, oder der, ich weiß nicht, wie man richtig gendert im Moment, die Übersicht von, sagen wir mal, die ukrainische Außenministerin, die so tut, als wäre sie Österreicherin, ist nicht bereit, die einzige Notrettung oder den Rettungsring zu ergreifen, der sich uns bietet. Und einem Regierungsmitglied müsste man in einfacher Sprache erklären, worum es eigentlich geht, damit das kapiert. Also all over gesehen, bitte anschnallen, Rettungsboote bereithalten und am besten die Rettungswesten anziehen.
Wie ungehemmt die EU mit dem Geld der Steuerzahler um sich wirft, darüber spricht Gerald Makel im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Auf 1 hat den Anspruch, Sie umfassend zu informieren. Tragen Sie über das Spendenformular unter dieser Sendung zum langfristigen Erhalt unseres Senders bei. Jede Unterstützung zählt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.